Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari, dem Wiener Podcast zu Literatur und Film in der Romagna. Mein Name ist Benjamin Loy und ich freue mich, heute Hanna Steurer zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Hanna Steurer war nach einem Studium der Romanistik und Germanistik als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachrichtung Romanistik der Universität des Saarlandes tätig und wurde dort 2020 mit einer Arbeit zu französischen Berlin-Diskursen seit der Romantik promoviert. Seit Januar 2022 ist sie im Graduiertenkolleg Europäische Traumkulturen an der Universität des Saarlandes beschäftigt, und zwar mit einem Postdoc-Projekt zum Thema Seuchenträume, über das wir heute miteinander sprechen wollen. Herzlich willkommen, Hanna, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, was Träume und Seuchen angeht, da gab es ja bekanntlich in den letzten 3 Jahren genug Gelegenheit, das selbst zu erproben. Die albtraumhafte Atmosphäre der Corona-Zeit hat vielleicht auch eine Rolle gespielt bei der Themenfindung. Um was geht's genau in deinem Projekt? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, der Anstoß zu diesem Projekt, der hat tatsächlich ein bisschen mit Corona zu tun, aber nicht nur. Ich habe mich, bevor ich mit den Träumen gearbeitet habe, schon mal mit Seuchen beschäftigt im Rahmen eines DFG-Netzwerks zum Dispositiv der Menge. Da ging es um den Zusammenhang von Individuum, Kollektiv und Krankheit. So ist das Interesse für die Seuche eigentlich entstanden. Und irgendwann kam der Traum dazu. Und ein bisschen die Frage, ist nicht der Traum vielleicht eine Kategorie, die auch entscheidend ist für die literarische Verarbeitung von Seuchen? Das ist ja ein Thema, was vielleicht zunächst gar nicht so traumhaft klingt. Ganz viele literarische Bearbeitungen von Seuchen, die streben sehr nach Dokumentation, nach dem Faktischen. Und da habe ich mich gefragt, gibt's nicht auch diesen Gegenpol, das gerade traumästhetisch zu verarbeiten?
Das klingt super spannend und logischerweise gibt sowohl die Literatur als auch die Kulturgeschichte wahrscheinlich einiges her, wenn es darum geht, ein relativ breites Korpus zu untersuchen. Da würde mich mal zu Beginn interessieren auch, wie sieht's denn aus mit dem Korpus? Welche Texte untersuchst du oder hast du auch schon untersucht und auch welche unterschiedlichen Seuchen finden da besonders prominent Eingang?
Ja, die Texte, mit denen ich mich bislang im Schwerpunkt beschäftigt habe, die stammen eigentlich alle oder fast alle aus europäischen Literaturen, schon mit einem kleinen Schwerpunkt auf romanischen Texten, aber auch deutsch- oder englischsprachigen. Boccaccio ist natürlich ein Klassiker, wenn es um die Seuche geht, nicht unbedingt im klassisch-onirischen Sinne, weil er ja nicht Träume inszeniert, die von der Seuche handeln, aber weil er ja eine ganze Welt uns zeigt, die so eine Art Traumflucht vor einer Seuche ist. Das wäre ein ganz großer Klassiker. Thomas Mann, Der Tod in Venedig, das wäre ein ganz klassisches Beispiel, was jetzt viele kennen. Alessandro Manzoni, Die Promessi Sposi, auch da gibt's einen großen Traum von der Pest, den der Don Rodrigo träumt. Und ich habe dann versucht, das ein bisschen nochmal zu systematisieren und zu schauen, was gibt's eigentlich für Zugriffsmöglichkeiten auf diese Träume. Also träumt da jemand, der selbst erkrankt ist und dessen Symptome vielleicht in die Traumwelt eingehen, oder träumt jemand von der Seuche, weil er das erlebt hat und diese Angst jetzt verarbeitet? Das war so der erste Ansatz, zu schauen, welche Möglichkeiten gibt's da eigentlich.
Super spannend, auch dieser Zugriff. Du hast uns auch einen Textausschnitt mitgebracht tatsächlich, den wir vielleicht jetzt einmal hören, und zwar genau aus dem Roman von Alessandro Manzoni, den du eben schon erwähnt hast, I Promessi Sposi von 1827. Hören wir einmal rein.
Ja, ich lese den erst auf Italienisch, dann auf Deutsch einmal vor. Wir haben den Don Rodrigo, ja einen der Protagonisten, der aus einem Traum erstmal erwacht. Also wir sind schon nach dem Traum. Riconobbe il suo letto, la sua camera. Si raccapezzò che tutto era stato un sogno. La chiesa, il popolo, il frate, tutto era sparito. Tutto fuorché una cosa. Quel dolore dalla parte sinistra. Insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta, affannosa, negli orecchi un ronzio, un fischio continuo, un fuoco di dentro, una gravezza in tutte le membra, peggio di quando era andato a letto. Er erkannte sein Bett und sein Zimmer wieder. Er begriff, dass alles ein Traum gewesen war. Die Kirche, das Volk, der Mönch, alles war verschwunden. Alles nur eines blieb. Der Schmerz auf der linken Seite. Zugleich fühlte er heftiges, beschwerliches Herzklopfen, ein Brummen und beständiges Pfeifen in den Ohren, ein innerliches Brennen, Mattigkeit in allen Gliedern, schlimmer als da er zu Bett gegangen war.
Ja, das also ein Ausschnitt aus Manzonis I promessi sposi. Kannst du uns ein bisschen erzählen, warum vielleicht gerade dieser Roman oder auch dieser Ausschnitt so ganz exemplarisch ist für das, was du im Kontext dieses solchen Träumeprojekts da untersuchst?
Ja, gerne. Vielleicht fange ich mit dem Roman selbst an, der natürlich insofern ein sehr gutes Beispiel ist, als es einer der ganz großen europäischen Romane ist, der eine solche behandelt. Es gibt das natürlich, das ist jetzt keine Überraschung, nicht so selten, dass auf große Seuchen in bestimmten Epochen dann auch literarische Reaktionen folgen. Manzoni und die Pest in Mailand ist so ein Beispiel. Deswegen hat es mich sehr interessiert, auch vor dem Hintergrund zu schauen, wie reagiert jetzt ein Text literarisch auf eine solchen Erfahrung? Also inwiefern artikuliert sich da ein Krankheitswissen als literarisches Wissen, vielleicht auch als Traumwissen? Das war das, was mich sehr fasziniert hat und warum ich jetzt speziell diesen Ausschnitt genommen habe, ist, weil man da ganz gut verschiedene Facetten zeigen kann, die mich an den solchen Träumen interessieren. Der Traum des Don Rodrigo, der steht sozusagen an der Schwelle zwischen der Erfahrung, die er macht im von der Pest befallenen Mailand und seiner eigenen Erkrankung. Also er geht zu Bett und am nächsten Tag ist klar, er hat die Pest. Das ist genau diese Schnittstelle zwischen über eine Seuche träumen und selber von der Seuche befallen werden. Und da sind jetzt verschiedene Paradigmen ganz gut sichtbar. Das eine, was mich sehr interessiert hat, ist dieses Verhältnis von Individuum und Kollektiv, was ja grundlegend ist für solchen Erfahrungen. Wie verhält sich ein Einzelner? Was gibt's da für Ansteckungsmomente? Das ist in dem Traum sehr stark drin. In dem Ausschnitt, den ich gelesen habe, sieht man es ja auch. Da ist vom Volk die Rede. Im Traum selber ist es die Menge, als dass er sich da in so einer Menschenmenge wiederfindet, dass er bedrängt wird, dass er gar nicht entkommen kann. Das ist was, was im Traum diesen Diskurs nochmal aufnimmt, der auch in der Wachwelt geführt wird, zwischen Individuum und Kollektiv. Das ist eine Sache, die daran sehr spannend ist, wie ich finde. Das andere ist aber was mich auch sehr beschäftigt hat jetzt in dem Projekt, nämlich die Frage von wirklich auch sensorischen Krankheitserfahrungen im Traum. Also er träumt da von einem Schmerz, der sozusagen dann in die Wachwelt übergeht oder daraus schon kommt und der dann zu der ersten Pestbeule wird. Und das ist, was mir generell auch an dem Traum als Möglichkeit sehr reizvoll erscheint, über diese Traumwelten auch Sinneseindrücke nochmal zu zeigen, die vielleicht so in der Wachwelt noch nicht da sind.
Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, es gibt da offenbar so eine ganz prägende Dialektik eigentlich, wenn es um solchen Texte geht, zwischen einem chronistisch verfahrenden Schreibweisen, sehr realistisch geprägt und dann wiederum eigentlich wahrscheinlich mit dem Einbruch von solchen Träumen, Szenen oder Passagen, die wahrscheinlich sogar eher in das fantastische, albtraumhafte Streben. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie das in den Texten, die du untersuchst, funktioniert, diese Bewegung vielleicht zwischen diesen beiden Registern auch.
Das ist eine sehr gute Frage, weil es genau eben, wie du gesagt hast, in dieses Zentrum von dem Projekt auch geht, mit der Frage, was kann der Traum da eigentlich für einen Beitrag leisten. Mehrere der Texte verbinden das sehr eng oder verschränken das auch sehr eng. Manzoni ist jetzt ein sehr bekannter Text, der ja auch am Anfang das schon sozusagen auch aufmacht als Narrativ. Sehr früh, da wird irgendwie von einer Seuche bezeugt. Aber es gibt eben auch immer wieder diese Innensichten, die ja, würde ich sagen, auch irgendwo exemplarische Zeugnisse sind im Traum. Das ist ganz, ganz eng die subjektive Sicht einer Person. Der Traum ist, wie vielleicht wenig andere, auch menschliche Erfahrungen, ja etwas, was man nicht mit anderen teilt, was immer nur vermittelt geteilt wird. Das, daher sozusagen ist der Traum ja auch Literatur- oder kulturgeschichtlich so interessant. Aber er leistet eben da in dem Beispiel Manzoni ja einen Beitrag dazu, so eine kleine literarische Chronik der Seuche zu schreiben. Das Verhältnis ist nicht in allen Texten, die ich untersucht habe, gleich stark. Das ist natürlich jetzt eine Manzoni, der auch einen sehr, sehr langen, einen sehr großen Roman mit so einem Allgemeinheitsanspruch schreibt, natürlich anders als, ich sage jetzt mal, bei einem Thomas Mann, wo der Tod in Venedig sozusagen viel, viel stärker ja auf die Einzelfigur des Protagonisten zugeschnitten ist, wo auch die Seuche noch mal stärker metaphorisch bestimmte Ereignisse von ihm wieder aufnimmt. Aber ich würde schon sagen, dass diese beiden Pole in sehr vielen Texten eine große Rolle spielen. Dieses, man will irgendwie was bezeugen, aber das Bezeugen, das scheint nicht nur über Fakten zu gehen. Irgendwo macht die Seuche auch was emotional mit einem. Und gerade dieses Emotionale, das schlägt sich dann oft in diesen Traumbildern nieder.
Mhm. Zugleich sehen wir ja in diesen Texten, du hast es ja gerade schon angerissen, mit dem Unterschied etwa zwischen Manzoni und Thomas Mann, dass solche Epidemien, solche Seuchen immer auch eigentlich als Metaphern des sozialen oder überhaupt gesellschaftlicher Verhältnisse irgendwie gelesen werden können, dadurch, dass sie einerseits ja große Gleichmacher sind, die Seuchen, ja, also niemand rettet sich. Zugleich sind natürlich auch bestimmte Explosionsdynamiken am Werk, wie wir ja alle sozusagen am Beispiel von Corona auch hautnah miterleben konnten. Kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, dieses Potenzial von solchen Texten und solchen Träumen im Speziellen, was ihre Fähigkeit angeht, ganz grundlegende Fragen von Gesellschaftlichkeit sozusagen zu verhandeln?
Mhm, auf jeden Fall. Manzoni zeigt es, würde ich sagen, relativ gut. Auch der Don Rodrigo ist ja eine Figur, die eine individuelle Biografie hat, aber die ja letztlich auch eine gewisse Rolle in dieser Gesellschaft spielt, wo ja auch gewisse Fragen von Schuldigkeit, von wo findet man da seinen Platz, verhandelt werden. Eine Seuche ist immer ein gesellschaftliches Phänomen. Das unterscheidet es ja stark von bestimmten anderen Erkrankungen, die aus anderen Anlässen entstehen. Eine Seuche ist nur eine Seuche, weil sie eine gesamte Gesellschaft betrifft. Und da interessiert mich an den Träumen natürlich auch die Frage, träumen vielleicht auch manchmal mehrere Personen? Oder träumen Personen zusammen oder träumt auch eine Person mehrfach. Das sieht man vielleicht ein bisschen besser bei Boccaccio, wo ja verschiedene Personen als Gruppe sich zusammenfinden und so eine Art, ich sag mal fast kollektiv Traum entwerfen. Sie wissen, das ist zeitbegrenzt, das ist ganz oft wird das ja als so eine Art Spielwelt, eine fiktionale Welt, ein Kunsthandeln gesehen. Und das konstruieren sie sich aber zusammen wie so eine Art Traum, um auch eine Art Gegengesellschaft zu entwerfen. Das ist bei Boccaccio natürlich sehr viel stärker, als das jetzt vielleicht bei Manzoni der Fall ist. Aber man sieht in all diesen solchen Texten natürlich auch solche Ansätze zu Gesellschaftsentwürfen, zu wie soll eine Gesellschaft mit sowas umgehen, wie vermeidet man vielleicht auch eine Ansteckung und wie geht das aber eben in das Subjektive von einem Traum rein, der eben, solange er im Schlaf passiert, eigentlich nie geteilt ist als Erfahrung.
Es gab ja jetzt auch gerade im Kontext von Corona ganz prominent auch wieder einen Rückgriff, einen Run sozusagen auf exemplarische Seuchentexte, die wieder gelesen wurden. Boccaccio war, glaube ich, einer davon gerade, aber auch Camus' La Peste wurde ja vielfach herausgenommen. Hast du da jetzt in deinem Zugriff oder auch in der Konstituierung deines Korpus so ein bisschen schauen können, welche Texte nochmal besonders prominent waren und wie die vielleicht aber auch ganz anders gelesen wurden, jetzt vor dem Hintergrund dieser konkreten Pandemieerfahrung, die wir hatten?
Das ist total spannend als Gesamtgebiet, diese Prominenz. Ich glaube, es kommen schon Texte sehr stark in das Bewusstsein durch Corona, bei denen die Seuche entweder im Titel oder so im Grundmuster schon sehr prominent ist. Also La Peste ist sicher auch deswegen jetzt zu so großer Beliebtheit wieder geworden, weil das halt auch so heißt. Obwohl das jetzt zum Beispiel in Bezug auf mein Thema kein Text ist, der ausführlich eine Traumwelt inszeniert. Das wird erwähnt, die Fieberträume der Kranken, die haben aber jetzt nicht eine Traumwelt, die an sich gezeigt wird, auf eine Art. Aber das fände ich ganz spannend zu sehen, über welche Markierung das dann funktioniert. Also sei es eine Krankheit im Titel, sei es auch eine Krankheit als Erzählauslöser. Das ist jetzt eher Typus Boccaccio, wo die Krankheit überhaupt der Anlass ist, warum ja alles andere entsteht. Das fand ich sehr interessant. Auch sowas wie, was jetzt eher in dein hispanistisches Gebiet fällt, die Liebe in den Zeiten der Cholera, die wohl auch sehr gesteigerte Verkaufszahlen hatte, obwohl ja die Cholera gar nicht sozusagen als Krankheit mit Symptomen da im Zentrum steht. Also das sind, glaube ich, auch sehr interessante Rezeptionswege, die Texte da gehen, wo sich das mit meinem Korpus schon sehr überschneidet, wo es aber auch Momente gibt, ja, von Texten, die mich vielleicht sehr interessieren, weil der Traum so interessant ist, die aber jetzt mit Corona gar nicht so in den Schwerpunkt gekommen sind. Und mich interessiert natürlich auch das, was jetzt noch kommt. Also das ist ja das, was noch ein bisschen offen ist. Was wird alles entstehen an Fiktion aus Corona. Da ist schon ganz vieles im Entstehen, aber sicher wird da auch einiges ja noch mit viel Abstand kommen. Und dann die Frage, werden da Träume nutzbar gemacht?
Also das heißt sozusagen, jetzt gegenwärtig entstehende Texte können durchaus auch noch einfließen in das Korpus. Es hat keine bestimmte historische Beschränkung.
Nee, genau. Das ist nicht nach hinten ganz zwingend beschränkt, wenn ich da noch auf Texte stoßen würde, die mich sehr interessieren. Vom Zugriff würde ich die auch noch aufnehmen.
Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, auch zu seinem methodischen Ansatz. Ich meine, Seuchen bzw. Seuchenträume, die situieren sich ja wahrscheinlich sehr stark einfach an einem diskursiven Schnittpunkt, wo es sowohl um tatsächlich medizingeschichtliche Fragestellungen auch geht, aber natürlich vor allem auch um kunstgeschichtliche Darstellungsweisen, könnte ich mir vorstellen. Wir haben ja ein sehr prominentes Bildarsenal, etwa was die Darstellung der Pest angeht und so weiter. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte sagen, wie es da vielleicht ganz interessante intermediale Bezugnahmen gibt, die für dieses Projekt eine Rolle spielen?
Auf jeden Fall. Also intermedial auch insofern, als mich bei den Texten nicht zwingend ausschließlich Texte interessieren, die literarisch sind, sondern mich auch ein bisschen der Vergleich interessiert zwischen Zeugnissen von Seuchen aus der Zeit und dem, was dann literarisch draus gemacht wird und der Frage, was kann speziell der Traum leisten? Also im Sinne sozusagen eher einer, ich sag jetzt mal, Erfahrungspoetik von Traum und Krankheit. Wo liegt da vielleicht auch der Unterschied? Was kann ich sozusagen bezeugen, wenn ich es gesehen habe? Und wo brauche ich ästhetische Mittel, die zum Beispiel im Traum sein könnten? Das ist so eine Linie, die mich sehr leitet bei dem Projekt, um diese Texte, die ja sehr unterschiedlich sind, auch zusammenzubringen. Aber natürlich auch eine Intermedialität in einem sehr viel klassischeren Sinne, wie du es jetzt angesprochen hast. Also welche Rolle spielen da bildkünstlerische Darstellungen? Welche Rolle spielen dann vielleicht auch filmische Methoden? Aber auch, was in den Träumen ganz oft ein Thema ist, auch solche Geräuschkulissen zum Beispiel. Also das sieht man in dem Manzoni-Ausschnitt ganz gut, dass es da einfach sehr laut ist. Also diese Frage von Sinneseindrücken, das wäre was, was ich auch ein bisschen durchziehen würde, in der Art, wie ich an diese Texte nochmal rangehe, im speziellen Vergleich. Und ganz klassisch natürlich Fragen nach Markierungen von Traum und Krankheit. Auf welche Art wird das überhaupt angezeigt, dass da geträumt wird und auf welche Art weiß man, dass da von einer Krankheit geträumt wird oder wegen einer Krankheit. Das haben wir jetzt noch nicht so in den Details angesprochen, aber auch da gibt es sehr interessante Beispiele, wo vielleicht im Übergang vom Schlaf vom Wachzustand zum Traum überhaupt erst das eigentlich Interessante liegt.
Ich nehme an, gewisse Texte geben es wahrscheinlich auch her, dass die Träume dort die ambivalente Funktionen haben. Also ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich einmal kompensatorisch im Sinne, dass der Traum ein Fluchtgrade ist aus dieser unerträglichen Seuchenrealität und aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein Ort, der den Horror des Erlebens der Seuchensituation eigentlich eher nochmal potenziert. Ist das so? Und hast du da vielleicht auch nochmal Beispiele von Texten, bei denen man das ganz gut sehen kann?
Total. Also der Manzoni-Traum zum Beispiel, das ist genau das, was du jetzt zuletzt beschrieben hast. Eigentlich so ein Albtraum, wo dem Don Rodrigo der ganze Schrecken der Pest sprichwörtlich im Traum auf den Kopf fällt. Also wo er von so einer Menge verfolgt und eingekesselt wird. Also diese letztlich auch Angst vor Ansteckung, die mit so einer Seuche einhergeht, die dann eine ganz physische Bedrohung wird. Nämlich, dass von allen Seiten ihn Leute anstupsen, umrempeln wollen, er da nicht mehr wegkommt. Also das wäre genau dieses, was sich da artikuliert. Aber es gibt auch diese Welten, man entflieht vielleicht. Also Boccaccio wäre da so ein Grenzfall. Das ist ja kein Schlaftraum. Das ist ja nochmal ein Unterschied, das dann traumhaft zu lesen. Aber das geht schon ein bisschen in so eine Richtung, zu sagen, es entwirft jemand auch ganz aktiv eine Gegenwelt zu dieser Seuche. Also es gibt relativ am Anfang vom Decameron mal eine Szene, in der die Pampinea, das ist ja die Frau, die als erste diese Brigata gründet, die sagt mal, che sogniamo, also wovon träumen wir eigentlich? Das ist da eher negativ besetzt, das heißt sowas wie, warum warten wir, warum sitzen wir jetzt da eigentlich rum? Und daraus wird eine Art positive Traumtätigkeit zu sagen, wir schaffen uns ganz aktiv auch eine eigene Welt, in der wir jetzt Zuflucht finden können. Also das sind auf jeden Fall zwei Seiten, die in den verschiedenen Texten eine große Rolle spielen.
Und in der Literaturwissenschaft hat man ja beobachtet in den letzten 2-3 Jahren, dass dieses Thema logischerweise sich niedergeschlagen hat. Arbeiten zu Corona-Poetiken, eine kleine inflationäre solchen Präsenz hatte. Gibt es da viel Austausch jetzt gerade auch mit anderen Projekten, die vielleicht ähnlich gelagert sind, auch aus anderen Philologien zum Beispiel? Wie würdest du das beurteilen?
Es gibt relativ viele übergreifende Projekte. Also auch mein Projekt ist ja komparatistisch und es gibt germanistisch gar nicht so wenige Sachen zu solchen Träumen. Auch viele Sachen, die an der Schnittstelle sind zwischen Literaturwissenschaft und zum Beispiel Medizingeschichte. Also ich bin jetzt in ganz interessante Austauschsituationen auch gekommen, nochmal mit anderen Unis oder mit Einzelpersonen, die sowas betreiben. Das ist natürlich ein relativ breit aufgestelltes Forschungsfeld, wo viel passiert, zum Beispiel auch mit Zeitschriften. Es gibt ja Sondernummern von bestimmten Zeitschriften. Ich glaube, ihr hattet im Podcast selber ja auch schon mal jemanden von der Uni Graz, die ja sehr viel machen zu diesen Corona-Fictions. Also das ist auch was mir an dem Projekt sehr gut gefällt, dass es anschlussfähig ist, einerseits in Richtung Traum, also auch dazu gibt es ja so eine eigene Forschungscommunity, die sich mit Träumen beschäftigt, aber auch in eigentlich eine recht breit aufgestellte Gemeinde, die an solchen Krankheitsfragen arbeitet.
Ja, das ist doch dann eigentlich eine der schönsten Konsequenzen sozusagen aus diesen ja nicht immer sehr erquicklichen Pandemiejahren. Hanna Steurer heute bei uns bei Fabulari am Mikrofon gewesen. Vielen Dank, dass du dein Projekt bei uns vorgestellt hast und dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.